14. Kapitel. Die Moribundenklinik in der Schwanallee war ein 60 Stockwerke hoher primelgelber Kachelturm. Als der Wilde aus dem Lufttaxi stieg, erhob sich surrend ein Kondukt bunter Leichenflugzeuge vom Dach und sauste über den Puppchensee zum Krematorium Spandau. An der Aufzugstür gab ihm der diensthabende Portier die verlangte Auskunft, worauf er in die 17. Etage zur Saal 81 in die Abteilung für galoppierende Senilität, wie der Portier erklärt hatte, hinabfuhr. Es war ein großer Raum, strahlend von Sonnenschein und gelber Tünche, mit 20 Betten, alle belegt. Feline starb in Gesellschaft und mit allem modernen Komfort. Die Luft war voll von munteren synthetischen Weisen. Am Fuß jedes Bettes, dem Sterbenden gegenüber, stand ein Fernsehapparat, der gleich einem aufgedrehten Wasserhahn von morgens bis abends lief. Alle Viertelstunde änderte sich automatisch das im Saal vorherrschende Parfum. »Wir bemühen uns«, erklärte die Pflegerin, die den Wilden an der Tür in Empfang genommen hatte, »hier eine durch und durch angenehme Atmosphäre zu schaffen, eine Art Mittelding zwischen einem Luxushotel und einem Fühlfilmpalast, wenn Sie mich verstehen.« »Wo ist sie?« fragte der Wilde, ohne diese höflichen Erklärungen zu beachten. Die Pflegerin war gekränkt. »Haben Sie es aber eilig?« »Ist Hoffnung vorhanden?« »Sie meinen, dass sie nicht stirbt?« Er nickte. »Nein, natürlich nicht. Wenn jemand erst einmal hierher gebracht wird, gibt es keine...« Von dem schmerzlichen Ausdruck seines bleichen Gesichts überrascht, brach sie plötzlich ab. »Ja, was haben Sie nur?« fragte sie. So etwas war sie von den Besuchern nicht gewöhnt. Übrigens kamen nicht viele Besucher, sie hatten auch keinen Grund zu kommen. »Sind Sie am Ende krank?« Er schüttelte den Kopf. »Sie ist meine Mutter«, sagte er kaum hörbar. Die Pflegerin blickte ihn fassungslos und entsetzt an. Dann schlug sie schnell die Augen nieder. Vom Hals bis an die Schläfen war sie glühend rot. »Führen Sie mich zu ihr«, sagte der Wilde, angestrengt um einen normalen Tonfall bemüht. Noch immer schamrot führte sie ihn durch einen Saal. Jugendfrisch gebliebene, faltenlose Gesichter, denn die Senilität galoppierte so rasch, dass sie keine Zeit fand, die Wangen altern zu lassen, nur Herz und Hirn, wandten sich den Vorübergehenden mit dem ausdruckslosen und gelassenen Blick der zweiten Kindheit zu. Der Wilde schauderte, als er sie sah. Feline lag im letzten Bett der langen Reihe, gleich an der Wand. Durch Kissen gestützt, beobachtete sie die Endspiele der Riemannschen Feldtennismeisterschaft von Südamerika, die lautlos und verkleinert über die Bildfläche des Fernsehapparates zu Füßen des Bettes flimmerten. Hierhin und dorthin über das Viereck aus hell erleuchtetem Mattglas flitzten die Figürchen gleich Fischen im Aquarium, stumme, aber aufgeregte Bewohner einer anderen Welt. Feline sah mit verschwommenem, verständnislosem Lächeln zu. Ihr bleiches, aufgedunsenes Gesicht trug einen Ausdruck verblödeter Seligkeit. Von Zeit zu Zeit schlossen sich ihre Lider, und sie schien ein paar Sekunden zu dösen. Dann erwachte sie mit einem kleinen Ruck, sah die Aquariumshechtsprünge der Tennis-Champions, hörte die Super-Vox-Orgel »Drück mich, entrück mich« spielen, roch den warmen Hauch von Verbena, der durch den Ventilator über ihrem Kopf kam, nahm alle diese Dinge wahr, oder vielmehr einen Traum, dessen wunderbare Bestandteile diese Dinge waren, aber verwandelt und verschönt durch das Soma in ihrem Blut. Und dann lächelte sie wieder ihr entstelltes, farbloses Lächeln kindischer Zufriedenheit. »Ich muss jetzt gehen«, sagte die Pflegerin. »Meine Simultankinder kommen. Außerdem habe ich Nummer 3 dort«, sie wies in die Mitte des Saals, »der jede Minute abkratzen kann. Also machen Sie sich's bequem.« Sie ging munter von dann. Der Wilde setzte sich neben das Bett. »Feline«, flüsterte er und ergriff ihre Hand. Beim Klang ihres Namens wandte sie den Kopf. Wiedererkennen leuchtete in ihrem unbestimmten Blick auf. Sie drückte seine Hand, lächelte, und ihre Lippen bewegten sich, aber plötzlich fiel ihr Kopf nach vorn. Sie war wieder eingeschlafen. Er saß da und betrachtete sie, suchte hinter dem müden Fleisch, suchte und fand jenes strahlende junge Gesicht, das sich über seine Kindheit in Malpais gebeugt hatte, entsann sich mit geschlossenen Augen ihrer Stimme, ihrer Bewegungen und aller gemeinsamen Erlebnisse. Hopp, 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 Bazilchen, Lauf, Galopp. Wie schön sie gesungen hatte. Und welch geheimnisvoller Zauber an jenen Kinderreimen lag. A, B, C, Vitamin D, das Fett ist in der Leber, der Dorsch ist in der See. Er fühlte heiße Tränen hinter seinen Lidern aufquellen, als er sich an diese Worte erinnerte und an Felines Stimme, die sie wiederholte. Und dann der Leseunterricht. Die Maus kommt aus dem Haus, der Ton kommt aus dem Fon. Und der Leitfaden der Embryonennormung. Die langen Abende am Herdfeuer oder zur Sommerszeit auf dem Hüttendach, wenn sie ihm Geschichten von der anderen Welt außerhalb der Reservation erzählte, der über alle Maßen herrlichen anderen Welt, die in seiner Erinnerung heil und ganz war, wie ein Himmel oder ein Paradies der Tugend und Schönheit, makellos rein trotz der Begegnung mit der Wirklichkeit Berlins und seiner zivilisierten Bewohner. Ein schrilles Geschrei erhob sich plötzlich. Er öffnete die Augen, wischte hastig die Tränen weg und sah sich um. Ein scheinbar endloser Strom identischer achtjähriger Simultanbrüder ergoss sich in den Saal. Dutzendling auf Dutzendling, einer nach dem anderen. Es war ein Albtraum. Ihre Gesichter, ihr endlos vervielfältigtes Gesicht, denn sie hatten alle ein und dasselbe, starrten koboldhaft, nichts als Nasenlöcher und blasse, vortretende Augen. Ihre Uniform war khakifarben. Allen stand der Mund offen. Quiekend und schnatternd ergossen sie sich in den Saal, der im Nu von ihnen zu wimmeln schien. Sie schwärmten zwischen den Betten umher, kletterten über sie, krochen unter sie, stierten in die Fernsehapparate und schnitten den Patienten Gesichter. Feline versetzte sie in Staunen und beträchtlichen Schrecken. Eine Gruppe stand zum Klumpen geballt zu Füßen ihres Bettes und glotzte mit der verstörten, blöden Neugier von Tieren, die sich plötzlich dem Unbekannten gegenübersehen. »Oh, guck mal, guck doch mal«, sie sprachen gedämpft und eingeschüchtert. »Was hat sie nur? Warum ist sie so dick?« Noch nie hatten sie ein Gesicht gesehen, das gleich diesem nicht mehr jugendlich und glatthäutig war. Noch nie einen Körper, der nicht mehr schlank und elastisch war. All diese sterbenden Sechzigerinnen sahen aus wie 16-Jährige. Feline mit ihren 44 erschien dagegen wie eine Ausgeburt von Greisenhaftigkeit und Entstellung. »Ist sie nicht grässlich?« flüsterten sie. »Seht ihre Zähne an!« Plötzlich tauchte unter dem Bett hervor ein mopsgesichtiger Dutzendling zwischen Michel und der Wand auf und starrte der schlafenden Feline ins Gesicht. »Also sowas«, begann er, aber seine Worte brachen mit einem Quieken ab. Der Wilde hatte ihn beim Kragen gepackt, ihn über den Stuhl auf die andere Seite gehoben und ihm eine tüchtige Ohrfeige versetzt. Nun jagte er den Heulenden davon. Auf sein gellendes Geschrei kam die Oberpflegerin zur Rettung herbeigeeilt. »Was haben Sie ihm getan?« fragte sie erbost. »Sie haben die Kinder gefälligst nicht zu schlagen.« »Dann halten Sie sie von diesem Bett fern.« Die Stimme des Wilden bebte vor Entrüstung. »Was hat dieses scheußliche Kroppzeug hier überhaupt zu suchen? Es ist schändlich.« »Wieso schändlich?« »Die Kleinen werden aufs Sterben genormt, an den Anblick des Todes gewöhnt.« »Und ich mache Sie aufmerksam«, warnte sie in scharfem Ton, »wenn Sie sich noch einmal in die Normung einmischen, lasse ich Sie von den Wärtern hinauswerfen.« Der Wilde erhob sich und machte ein paar Schritte auf sie zu. Seine Bewegungen und seine Miene waren so bedrohlich, dass die Pflegerin erschrocken zurückwich. Mühsam beherrschte er sich, drehte sich wortlos um und setzte sich wieder ans Bett. Ruhiger, wenn auch mit ein wenig schrill und unsicher klingender Würde, sagte die Pflegerin, »Ich habe Sie gewarnt, also lassen Sie sich's gesagt sein.« Immerhin führte sie die allzu neugierigen Simultanbrüder weg und ließ sie an einem Sippsackspielchen teilnehmen, das eine ihrer Kolleginnen am anderen Ende des Saales veranstaltete. »Lass gut sein, Schatz, und geh deine Mokainlösung trinken«, sagte sie zu ihrer Kollegin. Die Ausübung ihrer Autorität gab ihr Selbstvertrauen und gute Laune wieder. »Kommt, Kinder«, rief sie. Feline bewegte sich unruhig, öffnete für eine Sekunde die Augen, sah ausdruckslos umher und schlief wieder ein. Der Wilde neben ihr bemühte sich, seiner früheren Stimmung wieder habhaft zu werden. »A, B, C, Vitamin D«, murmelte er, als wären die Worte ein Zauberspruch, der die tote Vergangenheit zum Leben erwecken könnte. Aber der Zauber verfehlte seine Wirkung. Die seligen Erinnerungen weigerten sich hartnäckig wiederzukehren. Nur Eifersucht, Hässlichkeit und Elend wurden wieder lebendig. Poppee, dem das Blut aus der Schulterwunde tropfte, Felines schlafgedunsenes Gesicht und die summenden Fliegen um das verschüttete Mescal neben dem Bett. Und die Jungen, die seiner Mutter Schimpfnamen nachriefen. »Genug, genug«, er schloss die Augen und schüttelte den Kopf, wie um diese Erinnerungen gewaltsam zu vertreiben. »A, B, C, Vitamin D«, er versuchte, an die Zeiten zu denken, als er auf ihren Knien saß, ihre Arme um seinen Nacken, während sie ihn in den Schlaf schaukelte und immer wieder sang, »A, B, C, Vitamin D, Vitamin D«. Die Supervox-Orgel schwoll zu einem schluchzenden Crescendo an, und plötzlich wich das Verbena im Duftverteiler durchdringenden Patchouli. Feline regte sich, erwachte, starrte ein paar Sekunden verwirrt auf die Endrundenspieler, hob dann den Kopf, zog ein paar Mal den neuen Duft ein und lächelte plötzlich ein Lächeln kindlichen Entzückens. »Poppee«, murmelte sie und schloss die Augen. »Oh, wie gut, wie...« Seufzend ließ sie sich in die Kissen zurücksinken. »Hör doch, Feline«, beschwor sie der Wilde, »erkennst du mich denn nicht?« Er hatte sich so bemüht, hatte sein Möglichstes getan. Warum ließ sie ihn nicht vergessen? Er drückte fast grob ihre schlaffe Hand, als wollte er sie aus dem Traumreich unwürdiger Lüste, gemeiner, verhasster Erinnerungen zurück in die Wirklichkeit des Augenblicks zwingen, in die grauenhafte Gegenwart, die erschütternde Wirklichkeit, der eben die Nähe dessen, was sie furchtbar machte, auch Erhabenheit, Bedeutsamkeit und beängstigende Einmaligkeit verlieh. »Erkennst du mich nicht, Feline?« Er fühlte den schwachen, erwidernden Druck ihrer Hand. Tränen stiegen ihm die Augen. Er beugte sich über sie und küsste sie. Ihre Lippen bewegten sich. »Poppee«, flüsterte sie wieder. Ihm war es, hätte man ihm einen Eimer Spüllicht ins Gesicht geschüttet. Zorn wallte plötzlich in ihm auf. Abermals enttäuscht fand sein leidenschaftlicher Gram ein anderes Ventil, verwandelte sich in qualvolle Wut. »Ich bin doch Michel«, rief er, »Michel!« Und in seinem rasenden Elend packte er sie an der Schulter und schüttelte sie. Felines Lider flatterten. Sie sah auf und erkannte ihn. »Michel!« Aber sie verlegte sein wirkliches Gesicht und seine wirklichen heftigen Hände in ihre Traumwelt, verband sie mit ihren ganz eigenen Vorstellungen, die Patchouli und Superorgel in ihr weckten, mit ihren verklärten Erinnerungen und den eigenartig veränderten Gefühlen, die ihre Traumwelt bildeten. Sie erkannte ihn als Michel, ihren Sohn, hielt ihn für einen Eindringling in das paradiesische Malpais, wo sie mit Poppée auf Sommerferien war. Er war zornig, weil sie Poppée liebte. Er schüttelte sie, weil Poppée bei ihr im Bett lag, als ob daran etwas Schlechtes wäre und nicht alle zivilisierten Menschen dasselbe täten. Jeder ist seines nächsten Eigentum. Ihre Stimme erstarb plötzlich zu einem kaum hörbaren, atemlosen Krächzen. Ihre Kinnlade fiel herab. Sie machte eine verzweifelte Anstrengung, Luft in die Lungen einzuziehen. Aber es war, als hätte sie das Atmen verlernt. Sie wollte schreien. Kein Laut kam über die Lippen, und nur das Grauen in ihren starrenden Augen verriet, was sie litt. Sie fuhr sich mit beiden Händen an die Kehle, krampfte sie in die Luft, die sie nicht mehr atmen konnte, die für sie nicht mehr da war. Der Wilde sprang auf, beugte sich über sie. »Was ist los, Philine? Was hast du?« rief er beschwörend, als bettelte er darum, beruhigt zu werden. Sie antwortete ihm mit einem Blick voll von unsäglichem Grauen und, wie ihm schien, voll von Vorwurf, versuchte sich im Bett aufzurichten und fiel in die Kissen zurück. Ihre Züge waren grässlich verzerrt, ihre Lippen blau. Der Wilde wandte sich um und lief durch den Saal. »Rasch, rasch«, schrie er, »rasch doch!« Die Oberpflegerin, mitten im Kreis der Sipsack-spielenden Simultankinder, sah sich um. Ihr erstes Erstaunen wich fast zugleich höchster Missbilligung. »Schreien Sie nicht so! Denken Sie an die Kinder«, sagte sie stirnrunzelnd. »Sie bringen Ihre ganze Normung. Ja, was treiben Sie denn da?« Er hatte den Kreis durchbrochen. »Geben Sie doch Acht!« Ein Kind kreischte. »Rasch, rasch!« Er packte sie am Ärmel und zog sie hinter sich her. »Rasch! Es ist etwas geschehen! Ich habe sie getötet!« Als sie das andere Saalende erreichten, war Philine schon tot. Der Wilde stand einen Augenblick in versteinertem Schweigen, dann brach er neben dem Bett in die Knie, schlug die Hände vors Gesicht und schluchzte fassungslos. Die Pflegerin stand unschlüssig, bald auf die kniende Gestalt am Bett blickend, ein skandalöser Auftritt, bald auf die Kinder, die armen Würmchen, die jetzt nicht mehr Sipsack spielten, sondern vom anderen Saalende sämtliche Augen- und Nasenlöcher weit aufgerissen herüberstarrten auf das unerhörte Schauspiel bei Bett 20. Sollte sie mit ihm reden und ihn zur Vernunft bringen, damit er sich anständig benahm und begriff, welch verhängnisvolles Unheil er in diesen unschuldigen Seelen anrichtete? Mit seinem ekelhaften Ausbruch die ganze gesunde Sterbenormung der Kinder zu zerstören, als ob der Tod etwas Schreckliches und ein Menschenleben der Rede wert wäre. Die Kinder konnten ja dadurch auf die ärgsten Gedanken über den Tod kommen. Ihre Gemüter konnten so sehr vergiftet werden, dass sie ganz verkehrt, ganz unsozial darauf reagierten. Sie trat auf ihn zu und berührte ihn an der Schulter. »Möchten Sie sich nicht anständig benehmen?« fragte sie, zornig, aber leise. Doch als sie sich umwandte, gewahrte sie, dass sich ein halbes Dutzend Simultankinder schon in Bewegung gesetzt hatte und näher kam. Der Spielkreis löste sich auf. Noch einen Augenblick und... Nein, die Gefahr war zu groß. Die Normung der ganzen Gruppe konnte um 6, 7 Monate zurückgeworfen werden. Sie eilte wieder zu ihren gefährdeten Schützlingen. »Nun sagt einmal, wer möchte gern Schokoladentorte?« fragte sie laut und fröhlich. »Ich«, gellte die ganze Bokanowski-Gruppe im Chor. Bett 20 war völlig vergessen. »O Gott im Himmel, Gott, Gott«, stammelte der Wilde immer wieder. Aus dem Chaos von Trauer und Reue in seiner Seele rang sich nur dieses eine artikulierte Wort. »Gott«, flüsterte er. »Gott!« »Was sagt er da?« fragte ganz nah eine Stimme, das Trällern der Riesenorgel deutlich und schrill durchdringend. Dem Wilden gab es einen heftigen Ruck. Er nahm die Hände vom Gesicht und sah sich um. 5 Khaki-Brüder, jeder ein großes Stück Torte in der rechten, die identischen Gesichter auf verschiedene Art mit Schokolade beschmiert, standen in einer Reihe da und glotzten ihn an wie Kobolde. Ihre Blicke begegneten seinem, sie grinsten alle zugleich. Einer wies mit seiner Schokoladentorte auf das Bett. »Ist sie tot?« fragte er. Wortlos starrte der Wilde die Horde einen Augenblick an. Wortlos erhob er sich, und wortlos schritt er zur Tür. »Ist sie tot?« wiederholte der Neugierige, an seiner Seite trottend. Der Wilde blickte auf ihn herab und stieß ihn wortlos von sich. Der Khaki-Kobold fiel zu Boden und brach sogleich in markerschütterndes Geheul aus. Der Wilde sah sich nicht einmal um.